Ja, wir haben jetzt eigentlich inhaltlich gar nicht so viel erzählt, was wir auf der Konferenz erlebt haben. Vielleicht kann ich einfach ein paar Gedanken aufgreifen, uns mit ein bisschen hineinnehmen und dann meine Gedanken dazu auch mit euch teilen. Und es gab halt einen Punkt, über den er gesprochen hat, und da ging es halt um Gemeinde, Gemeinde mit Charakter. Ich habe das Gefühl gehabt, das Wort Charakter kann positiv oder negativ sein, ne? Wenn jemand sagt, der hat einen starken Charakter, ist es ja eher, ne, also mit dem ist es nicht so einfach. Und schwachen Charakter kann man auch haben, ne? Also niedriges Selbstwert oder Selbstwertgefühl. Und dann bist du auch halt irgendwie nicht so. Also was ist eine Gemeinde mit Charakter? Und dann hat er eine Sache genannt und das finde ich halt sehr gut. Das habe ich auch für mich so eigentlich auch entdeckt im Laufe meiner Gemeindearbeit. Ich denke mal, jeder, der schon lange in der Gemeinde drin steckt oder der nicht nur unbedingt in der Leitung, sondern auch wer mit der Gemeinde generell zu tun hat und der wird feststellen, dass das wirklich so ist. Ne? Und ich finde, diese Konferenz hat für mich so etwas gehabt wie nach dem Motto, das ist der Zustand, akzeptiere es, finde ich damit ab und mach das Beste draus. Ja, was denn genau? Und dann hat er halt so auch reingebracht, es gibt einmal das Ideal, ne? Die ideale Gemeinde, die perfekte Gemeinde, wie jeder sie in seinem Kopf hat. Jeder hat seine eigene Fantasie, seinen Traum, wie die Gemeinde ist. Ja? Und dann haben wir die Realität, die Wirklichkeit. Und das waren so für mich persönlich zusammengefasst, darum ging es eigentlich. Und wir merken, dass Enttäuschung besonders da reinkommt, wo dieses Ideal nicht gelebt wird, wo mein Ideal nicht gelebt wird, ja, und wo dann die Wirklichkeit ganz anders aussieht. Besonders als Frischbekehrter, als Neubekehrter, wenn du in die Gemeinde reinkommst, werden dir sehr schnell brutal die Augen geöffnet und du denkst, was, das ist Gemeinde? Das funktioniert ja gar nicht. Da hast du die Schrift und hast du die Gemeinde und denkst so, ja, die versuchen sich anzunähern und manchmal denkst du, nee, das findest du jetzt nicht mehr in der Schrift wieder. Ja? Also eher im Negativen findest du es doch in der Schrift wieder. Genau, meine Frage mal an euch, um einfach mal in die Predigt einzusteigen. Ihr könnt das mal reinrufen. Was ist denn für dich die ideale Gemeinde? Also, was ist für dich wichtig? Worauf kommt es an? Nur mutig, ist egal. Ihr könnt nichts falsch machen. Gemeinschaft, ja, also wir haben gute, intensive Gemeinschaft, ja. Liebe, habe ich richtig gehört? Okay, Liebe, dass Liebe da ist in der Gemeinde. Jesus im Mittelpunkt. Bitte? Ehrlichkeit. Eine Gemeinde, die betet. Noch mehr Liebe. Eine Wirkung von Liebe ist auch, sich gegenseitig annehmen. Ja, also annehmen heißt auch in Schwäche. Annehmen, nicht das Ideal annehmen. Ja, mein Gebet, als ich für meine Frau gebetet habe, Herr, schenk mir eine Frau, die bereit ist, für dich alles zu geben, aber die mich auch so lieben kann, wie ich bin. Weil ich wusste, ich bin nicht immer 100%. Was noch? Vergebende Gemeinde, also eine Gemeinde, die vergibt. Das heißt, obwohl Mist passiert, ja, bleiben wir nicht darauf hängen, sondern wir schauen aufs Kreuz und vergeben dann inspiriert durch das, was Jesus für uns getan hat. Vergebung. Jesus als Fundament, ähnlich wie Mittelpunkt auch. Eine bußfähige Gemeinde, das heißt eine Gemeinde, die bereit ist, sich von Gott korrigieren zu lassen, Buße zu tun. Eine Gemeinde mit Vollmacht, auch interessant, ja. Das brauchen wir, ne? Wo der Geist Gottes mächtig wirkt. Ja? Ja? Führung, genau, Führung, dass Gott uns führt, leitet, ja, und dann auch in Vollmacht. Ja, also hat jemand Proteste dagegen? Also ich könnte da mitgehen bei all dem, ne? Macht Sinn. Ich habe es mir auch so aufgeschrieben, ich habe gesagt, also ganz oben habe ich geschrieben, Jesus, an den wir glauben, da wo das Erlösungswerk im Mittelpunkt steht, dann, das ist für mich so ideal, wir sind von der Liebe geprägt, dass seine Liebe uns prägt. Ich habe jetzt nicht geschrieben, dass wir perfekt uns gegenseitig lieben, sondern dass wir uns prägen lassen von seiner Liebe, weil wir sind da ja auch auf dem Weg. Ja? Also wir werden niemals vollkommen lieben, werden immer Schwierigkeiten haben, vielleicht mit gewissen Sachen. Dass dann halt nicht Perfektionismus im Mittelpunkt steht, sondern Vergebung im Mittelpunkt steht. Dass gerade schwache Menschen und ich als schwacher Mensch hier sein kann und dass man mir vergibt, so wie Jesus uns vergeben hat. Dass die Gnade uns prägt sozusagen. Und dann gibt es noch einen Punkt, und weil in den ganzen Gesprächen, die wir auch gehabt haben, auch dort auf der Konferenz, und immer wenn ich über Gemeinde rede, und ich weiß nicht genau, wie es euch geht, vielleicht ist es so, keine Ahnung, wer sich damit mehr intensiver beschäftigt, der wird vielleicht das Gleiche auch herausfinden, Ich bin immer auf der Suche nach der idealen Gemeinde, ehrlich gesagt. Ich bin es auch. Ich frage mich, wie können wir als Gemeinde, was ist das Idealste, was es gibt, wo ich sagen kann, das ist es, jetzt habe ich es ausgesprochen. Wenn das da ist, und ich glaube, ich habe es für mich persönlich gefunden. Und das möchte ich gerne mit euch teilen. Und das Letzte, worum es mir geht, um den dritten Punkt, also nicht nur um die Liebe oder die Gnade, sondern mir geht es um eine suchende, hungrige Gemeinde. Also eine Gemeinde, die nicht angekommen ist, also schon angekommen ist und die trotzdem hungrig und suchen bleibt. Und darum möchte ich heute reden. Das ist ein Thema, das sich immer wieder in unserem Leben wiederholen wird, genauso wie viele andere Themen. Aber das Thema des Suchens und des Hungrigbleibens ist meiner Meinung nach sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Ja? Und ich möchte gerne jetzt noch zu Beginn mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir zu dir kommen können, heute, jetzt auch in diesem Moment. Ich möchte dir vom ganzen Herzen danken, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Ich möchte dir danken, dass das, was du am Kreuz bewirkt hast, Herr, diese Vergebung, diese Gnade, Herr, dass sie durch nichts aufzuhalten ist, dass meine größten Sünden eine Kleinigkeit sind zu dem, was du am Kreuz getan hast, Herr. Deine Gnade und dein Errettungswerk ist so viel mächtiger als das, was ich falsch machen kann in meiner Schwäche, in meiner Sünde. Danke, Herr Jesus, dass wir immer zu dir aufblicken können und durch das Aufblicken zu dir werden wir geheilt und werden wir wieder stark und bekommen neuen Mut und neue Kraft. Danke Gott, dass du dich entschieden hast, die Menschheit nicht zu hassen, sondern zu lieben und sie zu erretten. Danke Herr, dass wir deine Kinder geworden sind und dass du uns suchst. Wir loben dich und preisen dich. Führe uns jetzt in diesem Moment, sprich du zu unseren Herzen und führe uns dahin, wo du uns haben möchtest. Im Namen Jesu Christi. Amen. Ich möchte zuerst aus Richter lesen. Und zwar war das so, jemand, der Richter gelesen hat, wird mit der Zeit Kopfschmerzen bekommen. Denn in Richter ist es nämlich so, das Volk Israel wird von Gott aus der Wüste in das verheißene Land geführt. Und immer wieder kommt es zu einem Zustand, den wir jetzt hier lesen, der wiederholt sich mehrfach. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und manchmal denkst du, sag mal, lernen sie es einfach nicht? Und dann heißt es hier in Richter 3, 7 bis 9. Und die Kinder Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn. Also der Herr errettete sie, der Herr führte sie und dann taten sie, was böse war in den Augen des Herrn. Und sie vergaßen den Herrn, ihren Gott, und dienten den Baalen und Ascheren, also anderen Götzen. Das heißt, sie fingen an zu sündigen. Sie fingen an, von dem Weg Gottes wegzugehen, aus irgendeinem Grund, und fingen an, andere Götzen anzubeten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er verkaufte sie unter die Hand Kuschans, Rishathaims, des Königs von Aram, und die Kinder Israels dienten dem Kuschan Rishathaim 8 Jahre lang. Da schrien die Kinder Israels zum Herrn und der Herr erweckte den Kindern Israel einen Retter, der sie befreite. Und ich habe festgestellt für mich persönlich, es gibt ein Muster in der Bibel, also ein klares, klares Muster. Und das Muster ist dieses: Menschen, Gott, also es ist wirklich selten, dass Menschen Gott nicht suchen und Gott trotzdem sich an diesen Menschen offenbart oder an diesen Menschen wirkt. Du kannst eigentlich fast in allen Geschichten, wirst du Situationen finden, wo du Menschen mit einer suchenden Herzenshaltung hattest und nachdem die Menschen zu dem Punkt gekommen sind, dass sie wirklich Gott gesucht haben mit dem ganzen Herzen, dann lesen wir auch ganz oft, dass Gott dann in diesem Moment eingreift. Und hier sogar lesen wir, dass Gott uns nachhilft und er hilft uns oft nach durch eine Not im Leben. Ja? In diesem Fall, das Volk Israel hat sich entschieden zu sündigen. Die sind in die Sünde abgedriftet. Das kann uns allen Menschen passieren. Es sollte nicht passieren, aber es passiert. Ja, wenn wir nicht wachsam sind, wenn es uns gut und gemütlich geht, wenn wir wie David auf dem Palast sitzen und plötzlich in Sünde fallen und so weiter und so fort. Das passiert den allermeisten Menschen. Und jedes Mal, wenn ich mich frage, warum mir das passiert ist, Unwachsamkeit. Ich war einfach unwachsam. Ich war nicht in der Kampfeshaltung, ja, sondern ich war entspannt. Und dann kam der Feind und griff mich in diesen Momenten an. Also deshalb auch, wenn man in die Ehen reinhört und dann über Konflikte reinhört und Leute sich dann Sachen an den Kopf schmeißen, hörst du meistens heraus, das fing mit einer totalen Kleinigkeit an. Eigentlich ging es komplett gut, war alles in Ordnung und plötzlich kam dieser Punkt, total unerwartet. Und dann ging es los. Und hier erlaubt Gott, das heißt ein Mensch, der in der Sünde lebt, weil Gott mich und dich liebt, wird er unbedingt eine Not in deinem Leben zulassen. Er wird es tun. Weil dadurch möchte er dich suchend und hungrig machen. Und was dann in unserem Leben passiert, die Not steigt dann so weit, Ja? Also sie haben ja nicht sofort geschrien, sondern nach 8 Jahren waren das hier, ne? Glaube ich. Auf jeden Fall steht das, glaube ich, in den Versen davor. Hier, in Vers, ganz am Ende, dienten dem Kusch und so weiter und so fort 8 Jahre lang. Dann nach 8 Jahren schrien sie erst zu Gott. Dann schrien sie vernünftig zu Gott. Dann haben sie entschieden, die Sünde hat solche Konsequenzen in meinem Leben, dass ich die Not ist mir zu groß. Ich will nicht mehr diesen Götzen nachlaufen. Ich will nicht mehr in der Sünde bleiben. Und wenn wir gut darüber nachdenken, wir hören meistens Menschen auf mit Sünden. Sie hören nicht auf aus Freiwilligkeit. Oh ja, das hat sich falsch angefühlt, damit höre ich auf. Richtige, hartnäckige Sünden, Süchte zum Beispiel auch. Meistens hört ein Mensch mit einer Sucht wirklich erst dann auf, überhaupt, wenn er so am Punkt angekommen ist, wenn Beziehungen zerstört sind, wenn die Leber nicht mehr funktioniert, wenn die Niere oder was weiß ich, oder das Herz nicht mehr funktioniert, wenn die Not so groß ist, wenn das Leiden wegen der Sünde so groß ist, dann kommt der Mensch zu dem Punkt, wo er zu Gott schreit, wo er zu Gott kommt. Und dann heißt es hier, da schrien die Kinder Israels zu dem Herrn und der Herr erweckte den Kindern Israels einen Retter. Also auch in so einer sündhaften Situation ist ein Schreien, ein Suchen notwendig. Ja, und das passiert in einem Menschen, der durch die Sünde innerlich ausgebrannt ist, da entsteht ein Schreien, eine Not in dem Herzen. Und Gott wartet darauf, er handelt also nicht aktiv an den Menschen, er führt den Menschen in dieses Schreien, in dieses Suchen hinein. Weil Gott will nichts getrennt von deinem freien Willen tun. Dein Herz muss mitspielen bei Gott. Bei den Dämonen ist das eine andere Geschichte. Sie versuchen, einen Menschen zu besetzen, Menschen in Zwangsstörungen oder Zwangsverhalten reinzubringen. Gott nicht. Gott möchte immer wieder um unser Herz werben, unser Herz gewinnen. Und dann haben wir in 2. Mose 2 eine andere Stelle. Da ist das Volk Israel, da steht jetzt nicht drin, sie haben gesündigt. Also steht nirgendwo drin, dass Gott das Volk Israel für 400 Jahre in die Wüste, nach Ägypten geführt hat, weil das Volk gesündigt hat. Das hat Gott so geführt. Er hat irgendwas gemacht mit dem Volk, er hat seine Absichten, seine Pläne gehabt und dort haben sie den Pharao erfahren und dann, als dann die Israeliten anfingen zu wachsen und dann viel Nachkommenschaft gehabt haben und so weiter und so fort, dann hatten die Ägypter Angst bekommen und haben einen Plan ausgearbeitet. Sie haben gesagt, die Ägypter vermehren sich zu stark, lass uns noch mehr Arbeiten ihnen geben, Zwangsarbeiten, die sollen richtig hart maluchen und so weiter und so fort. Dann wurde die Gemütlichkeit, ja, das gibt es nämlich auch, wir haben nicht gesündigt, wir haben nichts falsch gemacht, da wird plötzlich die Gemütlichkeit in unserem Leben begrenzt, weil plötzlich hier Schwierigkeiten, das und da auf der Arbeit und dies, das muss nicht was mit Sünde zu tun haben. Ja, das kann einfach nur Lebensumstand sein. Und dann heißt es hier in 2. Mose 2, ab Vers 23, da heißt es, aber viele Tage danach geschah es, dass der König von Ägypten starb und die Kinder Israel seufzten über ihre Knechtschaft, ihre Sklaverei und schrien, ich meine, Gott hat doch gewusst, dass die eines Tages in die Sklaverei kommen werden. Wieso hat er sie nicht 400 Jahre davor, warum hat er sie überhaupt nach Ägypten geführt? Und er sieht doch, dass sie schon am Leiden sind. Doch hier heißt es, sie schrien. Und nachdem sie schrien, und dann heißt es, und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Also dieses Schreien, dieses Suchen nach Gott ist irgendwie für Gott so eine Vorbedingung, dass er wirken kann. Ja? Da heißt es, und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen, ihr Jammern, ihr Seufzen und gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak, Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels und Gott nahm sich ihrer an. Und dann wissen wir, wie es dann passiert ist. Gott hat sich wieder einen Mann ausgewählt, den Mose. Der Mose ging hin und durch mächtige Wunder und Plagen führte er das Volk Israel dann heraus aus dieser Situation. Und das kennen wir auch. Ja? Also wir kennen einmal Leiden wegen der Sünde und dass ich dann aufgrund meiner selbst verursachten Not zu Gott komme. Aber wir kennen es auch, dass einfach Not uns trifft und oft können wir das auch nicht erklären. Und auch hier hilft Gott uns nach und er bringt uns in einen Zustand des Suchens und des Hungrigseins und des Fragens und des Betens und des nach Gott Schreiens. Und am idealsten ist es so, dass die Not so groß ist, dass wir nichts anderes haben wollen außer Gott. Und das ist, wenn wir in unser Leben hineinschauen, wenn wir ehrlich sind zueinander, wenn wir gucken, wie Gott uns im Glauben immer wieder ermutigt hat, dann waren das solche Momente. Wann waren meine Momente mit Gott am intensivsten? Da, wo ich eine Not hatte, eine Lebensnot hatte, Ja, und wenn denn Gott nicht eingrifft und das kennen wir auch, warum passiert mir das? Diese Frage, warum entsteht plötzlich in mir? Ja, und das ist die Zeit, wo wir Gott suchen. Und in diesen Zeiten können wir auch an Gott verzweifeln, wenn nicht sofort eine Lösung kommt, eine Hilfe kommt, wenn wir ertragen müssen, wenn wir leiden müssen. Ja, also hier auch, wenn die Leiden größer werden als meine Gemütlichkeit, als mein Lebensumstand und so weiter, das zwingt mich in das Suchen hinein. Und Gott scheint darauf zu warten, bevor er reagiert. Das sucht er in uns Menschen. Er sucht unser Herz, er sucht unser Wollen, er sucht nach unserer Sehnsucht, dass ich das will. Ja? Und dann sehen wir nochmal hier ein anderes Beispiel in 4. Mose 16. Hier ist ein vorbildliches Verhalten. Ja? Und zwar, wie Mose handelt, und das finde ich, das können wir auch lernen. Dann heißt es hier in 4. Mose 16, da gab es einen Konflikt, da waren die Korahiter, heißen die, glaube ich. So hieß es, war also eine Gruppe, die für den Tempeldienst auch mit eingeteilt waren. Und sie beschwerten sich plötzlich über Mose und Aaron und sagten, sag mal, was ist los mit euch? Wer hat euch zu Herrschern bei uns gemacht? Also ein typischer Gemeindekonflikt, ne? So keine Ahnung, wer hat plötzlich aus Michael Isaac einen Herrscher in der Gemeinde gemacht? Warum erhebt er sich über alle anderen? Was ist das? Was soll das? Wir sind doch genauso gleichwertig wie er. In meinem Fall nur passt es vielleicht, also da musste ich dann Buße tun. In diesem Fall war es falsch. War vielleicht kein gutes Beispiel. Da heißt es hier in 2. Mose 2, Vers 23, aber viele, 4. Mose 16, dann sagen diese Leute hier, ihr beansprucht zu viel, denn die ganze Gemeinde, sie sind alle heilig und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Vers 4, einige Übersetzungen schreiben hier einfach nur, als Mose dies hörte, warf er sich auf sein Angesicht. Stell dir mal vor, wir haben einen Gemeindekonflikt, ne? Dann 30 Leute haben sich zusammengetan und haben gesagt, das geht gar nicht mehr in der Gemeinde und so weiter und so fort. Und plötzlich der Ari, unser Ältester, ja, der schmeißt sich vor den Leuten auf den Boden als Antwort. Interessante Handlung, oder? Statt sich dahin zu stellen und sagen, nee, ihr seid alle falsch und so weiter und so fort, dann holt er seine anderen 20 Leute raus und dann geht's los. Nein, sondern Mose fällt hier auf den Boden. Als Mose dies hörte, warf er sich auf sein Angesicht, einige übersetzen sagen, und betete. Ja? Und dann heißt es hier, und er sprach zu Korah und zu seiner ganzen Rotte so, morgen wird der Herr wissen lassen, wer ihm angehört und wer heilig ist, sodass jetzt, dass er ihn zu sich nahen lässt. Wen er erwählt, den wird er zu sich nahen lassen. So tut nun dies, Korach und seine ganze Rotte. Nehmt für euch Räucherpfannen und tut morgen Feuer hinein und legt Räucher weg darauf vor den Herrn. Und der Mann, den der Herr dann erwählt, der ist heilig. Was er hier tut, das ist so vorbildlich und das ist so schön. Ja, es heißt auch in der Bibel, Mose war der demütigste Mann der Erde. Was ist das? Oder der sanftmütigste Mann. Mann des Gesetzes, ja, der das Gesetz verwaltete auch, war zur gleichen Zeit der demütigste Mann, der sanftmütigste Mann. Und das ist das, wie er in einem Konflikt jetzt reagiert. Er geht auf die Knie, er macht sich klein, also alle stehen da, alle, keine Ahnung, wie viele Leute das da waren, und er macht sich klein und dann ist seine Anweisung, lass uns Gott suchen eigentlich. Lass uns das und das tun und dann Gott suchen und Gott soll reagieren in diesem Konflikt. Gott soll entscheiden, Gott soll führen. Und ich denke, das ist so vorbildlich, ja. Mose hat nicht gleich irgendwelche Antworten oder wie auch immer und so weiter im Sinne von, ja, ihr seid schuld und das ist falsch und wie auch immer, sondern sagt, Gott soll entscheiden. Lass uns doch von Gott führen lassen in dem Moment. Oh, das finde ich so gut. Also in Konflikten auch. Also merkt ihr auch, ne? Also wann suchen wir Menschen Gott? Eigentlich immer in der Not. Fast immer in der Not. Also entweder haben wir diese Not unfreiwillig oder freiwillig. Das waren alles unfreiwillige Nöte. Und dadurch suchten die Gott. Und dieses Suchen, glaube ich, das ist etwas, was wir als Gemeinde unbedingt behalten müssen. Wir sind nicht fertig. Wir sind nicht angekommen. Vieles ist nicht geklärt. Wir Älteste wissen vieles nicht. Wie oft denke ich an die Gemeinde und denke so, hey, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich weiß es nicht. Und das zwingt mich in Suchen hinein. Das zwingt uns in Suchen hinein. Und diese suchende Herzenshaltung sollten wir unbedingt behalten. In Apostelgeschichte 13, 2 haben wir noch ein schönes Vorbild. Da heißt es, und als sie nun den Herrn dienten und fasteten, fasteten ist auch ein interessantes Wort, ne? Also Fasten heißt, ich enthalte mich, ich esse nicht und ich projiziere diesen körperlichen Hunger, das Hungergefühl, das ist immer ein Leiden. Also ich weiß nicht genau, ich habe Diäten oder Fasten habe ich nie genossen, besonders der erste Tag, der ist der schlimmste, ja. Ich habe schon so oft angefangen zu fasten mit dem Herz, ich will Gott suchen, und habe mir an dem Tag einen Döner reingehauen. Ja? Aber das ist okay, ich bin gnädig geworden mit mir selbst, weil ich weiß, okay, an dem Tag habe ich versagt, morgen, und dann merke ich, ich muss an meinem Herzen arbeiten, und am nächsten Tag hat es dann besser geklappt. Plötzlich kam ich in dieses Fasten hinein, wo Gott mich auch viel gesegnet hat. Also dienten und fasteten, sie entsagten dem Grundbedürfnis in ihrem Leben, ja, und sagten, dieses Grundbedürfnis projiziere ich jetzt auf das Geistliche und wir wollen Gott suchen. Und das hier sogar als Gruppe von Menschen, ich weiß nicht, als Gemeinde oder wie auch immer, und als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, ich vermute mal, dienen bedeutet hier in diesem Fall beteten und fasteten, weil beten und fasten gehört relativ gut zusammen, sprach der Heilige Geist. Das heißt, sie waren in der suchenden Haltung und das finden wir in der Apostelgeschichte so viel. Da gab es einen Punkt, mit dem ich nicht übereingestimmt habe mit ihm auf der Konferenz. Er hat dann irgendwas von einem Bauplan erzählt, dass wir einen Bauplan haben sollten. Das ist ein sehr guter menschlicher Gedanke. Und ich habe festgestellt, die Gemeinde im ersten Jahrhundert hat überhaupt keinen Bauplan gehabt. Die haben von nichts eine Ahnung gehabt eigentlich. Aber eine Sache haben sie getan. Sie kamen zusammen und sie suchten den Herrn und der Geist Gottes sprach und der Geist Gottes führte und der Geist Gottes gab ihnen Freimut. Aber es war fast immer eine Reaktion auf das Suchen, die suchende Haltung der Gemeinde. Sie haben gesucht, sie suchten Gott, also man kann Fasten suchen, eigentlich fast gleichstellen, sie dienten Fasten und dann sprach der Heilige Geist. Wisst ihr was, auch die Gottesdienste zum Teil waren auch so. Also wenn jemand was hat und so weiter, aber der Gottesdienst bestand nicht so, wie wir es oft haben. Wir haben bei uns ja alles durchgeplant, ne? Die Predigt ist schon vorbereitet, die Moderation ist vorbereitet, der Lobpreis ist vorbereitet, aber all die Menschen, die hier vorne stehen, haben gesucht. Die waren am Suchen, Lobpreisteam, hier, habt ihr gesucht nach den Liedern? Habt ihr. Heinz, hast du nach den Worten gesucht heute? Hast du. Habe ich nach den Worten gesucht? Ja. Habt ihr dafür gebetet? Hoffentlich, ja. Haben wir gebetet? Ja, haben wir gebetet, ja. So, was ist mit den anderen? Ja, also die Aktiven haben gesucht, haben alle anderen auch gesucht. Und das ist, glaube ich, etwas, was früher in der Gemeinde oft anders war. Die haben sich manchmal auch getroffen und sie haben einfach nichts gehabt, glaube ich. Und da haben sie einfach gebetet und sagen, hey Leute, wir kommen jetzt zusammen und werden gemeinsam den Herrn suchen. Wir werden gemeinsam diese Stille, ich weiß nicht genau, wie es euch geht. Wer liebt zu suchen? Wer liebt es zu suchen? Gibt es jemanden? Hand hoch. Wer liebt es? Ja? Okay, also nicht viele. Wer Hass suchen? Hassen ist ein bisschen zu stark. Aber wer findet es als unangenehm und nervig? Ja, also wenn du deinen Schlüssel verloren hast, ne? Also plötzlich kannst du nicht finden. Wer meinte letztens, wenn ich meinen Schlüssel nicht habe, ach so, Philipp, dann bin ich nackt. Also, ich brauche meinen Schlüssel. Genau, das heißt, diese suchende Herzenshaltung, das ist etwas, was die damals gehabt haben. Und das hat bewirkt, dass Gottes Geist gesprochen hat, dass Gott geredet hat. Denken wir an einen verlorenen Sohn, der komplett in der Welt war. Als er dann hungrig war und bei den Schweinen war, dort, als er suchend war, dort hat er sich erinnert und dort kehrte er um zu dem Vater. Und dann erlebte er die Umarmung des Vaters wieder. Das ist etwas, was Gott in dieser Welt versucht zu erzeugen. Deshalb funktionieren alle unsere Wege nicht. Weltkriege haben das bewiesen. Wieder stehen wir vor einer dramatischen Situation in der Welt. Menschen, die schreien, ach was, wir sind gut, wir sind richtig und so weiter und so fort. Und wir merken, wir kommen immer wieder in eine Sackgasse. Immer wieder an dem Punkt, wo wir anfangen zu suchen, sag mal, was stimmt mit uns eigentlich nicht? Wie ich schon von auch den Ukrainern gehört habe, viele der Männer, die an die Front gehen, die beten zu Gott, die werden suchend. Viele Ukrainer fragen sich auch, warum passiert das uns? Was haben wir Falsches gemacht? Man wird suchend. Ja? Suchen nach Gott, Gott, warum lässt es zu in unserem Leben? Ja, das ist etwas, was Nöte tun. Und hier finde ich das so schön in der Apostelgeschichte, ich lege es mal so aus, wir können auch freiwillig uns einer Not unterwerfen. Wir können es freiwillig der Not unterwerfen, Gott zu dienen oder seinen Willen zu tun. Und weil wir seinen Willen tun möchten, fragen wir uns, Herr, was willst du eigentlich? Ja? Deshalb eine Not, eine schöne Not, das ist ja, was wir tun. Hier vorne zu stehen, ist ja für uns alle eine Bedrängnis, eine Not gewesen. Warum? Ja? Weil es ja, Herr, wir wollen, dass du wirkst. Wir wollen, dass dein Wille passiert. Wenn es alleine nur singen wäre, wenn es alleine nur reden wäre, das wäre halb so wild. Aber es geht darum, dass Gottes Wille passieren kann. Eine Not. Deshalb sind solche Aufgaben so schöne Aufgaben, weil sie uns auch ein bisschen dahin zwingen, unser Fleisch zu verleugnen, unser Ich zu verleugnen und dann Gott zu dienen. Deshalb habe ich, und das ist etwas, was die erste Gemeinde auch ganz intensiv gemacht hat, was wir ein bisschen verlernt haben. Überleg mal, wir haben einen Gottesdienst, wo wir gemeinsam kommen und suchen. Liebe Gemeinde, wir haben heute kein Programm. Es gibt nichts hier vorne auf der Bühne. Wir werden heute hier sitzen und einfach nur beten. Ja, beten. Ja, wir werden alle diese Stille ertragen. Und ich weiß nicht genau, wie viele Gottesdienste wir gemacht hätten, bis es leerer und leerer und leerer und leerer wird. Weil einfach dieses Suchen so unerträglich und schwer ist. Und dann auch in der Gemeinschaft zu suchen. Aber das ist etwas, was wir lernen müssen. Das muss eigentlich Teil unseres Lebens sein. Genauso wie unser Handy greifen und auf die größte Webseite der ganzen Welt gehen. Google. Und suchen. So ein gutes Spiegelbild für den Menschen eigentlich, der immer auf der Suche ist nach Antworten. In Offenbarung 3,14 gibt es einen Zustand, jetzt haben wir ein Negativbeispiel. Und zwar, da redet Gott sehr streng mit der Gemeinde aus Laodicea. Und hier sagt er Folgendes. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes, Jesus. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Also es ist eigentlich nichts Schlimmes, es ist eine natürliche Reaktion. Ich weiß nicht, wer es kennt. Im Sommer ist es super heiß. Du gehst an den Wasserhahn, der hat sich irgendwie aufgewärmt, weil da die Wärmeleitung parallel ist und so weiter. Du denkst, es ist kalt, gehst ein und plötzlich, und dann machst du den. Machen wir viele. Ich kenne selten, dass Leute sagen, und das zu genießen. Sondern es wird ausgespien, es wird ausgespuckt. Und das etwas, hier vergleicht Gott diese Gemeinde mit diesem Zustand, ja, die einfach lauwarm ist. Also nicht heiß, nicht kalt, sondern lauwarm ist. Und Gott wäre es lieber, sie wären kalt, das heißt, sie würden in die Welt gehen, sie würden sündigen, sie würden dies und das machen. Und, oder es wäre eben lieber, sie wären heiß. Aber die sind lauwarm, die sind weder hier noch da. Also da ist keine Temperatur, da ist einfach keine Auslösung in Gott dafür. Und hier wird in Vers 17 erklärt, warum. Und das ist etwas für mich so, ich dachte, wow, krass. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Das heißt, hier ist eine Gemeinde, hier sind Gläubige, die an den Punkt gekommen sind, wir sind angekommen. Ich habe keinen Hunger mehr. Ist alles okay, ist alles in Ordnung. Guck mal, den Reichtum, den wir haben. Vermutlich waren sie vielleicht auch finanziell reich. Ich weiß nicht genau, wie sie das beurteilt haben. Und dieser Zustand, dieser gesättigte Zustand, war nicht gut in Gottes Augen und war auch nicht gut für sie, weil sie haben sich angefangen, lauwarm zu bewegen. Da gab es keine Temperatur mehr in der Gemeinde, weil sie einfach angefangen haben zu glauben. Sie waren von sich selbst überzeugt. Sie dachten, ich wäre reich. Sie haben ihr Ideal erreicht, sie haben ihre Maßstäbe erreicht. Ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Das ist der allerschlimmste Zustand, den ein Mensch in der Welt, aber auch ein gläubiger Mensch haben kann. Wenn in dir ein Stillstand, in mir ein Stillstand eintritt, damit kann Gott nichts anfangen. Damit kannst du auch nichts anfangen. Ich kann damit nichts anfangen. Und ich habe festgestellt, wenn wir anfangen, stillzustehen, es entsteht ein innerer Gestank. Genauso wie Wasser. Wasser, das lange steht, ja, in einer Waschmaschine und dann, was weiß ich, Tür zu und hast 7 Tage stehen lassen. Du machst auf und das stinkt fürchterlich. Wir sind nicht zufrieden mit diesem Zustand. Es entsteht eine Unzufriedenheit, wieder eine Not, die uns eigentlich dazu bringt, Gott zu suchen. Und hier spricht Jesus jetzt den wahren Zustand über sie aus. Du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist. Oh, das ist was für ein harter Ausspruch. Überleg mal, du bist elend und erbärmlich. Ich habe ein Zeugnis letztens gehört, letzte Woche. Das war ein Mann, der eine Nahtoderfahrung hatte. Und der wurde in den Himmel genommen. Und dann stand er dort auch vor Gott. Er hat Gott nicht gesehen, aber eine Stimme kam und dann hat er sie gehört. Und dann sagte, und er, dieser Mann ist ein Polizist, der hat total treu Gott gedient und er hat dann Mädchen, die sehr schlecht von ihren Eltern behandelt worden sind, die haben sie sozusagen adoptiert und die haben sie gepflegt und er hat Gott gedient durch das Wort, durchs Predigen und so weiter und so fort. Und dann sagte Gott zu ihm, also in meinen Worten jetzt, sagte, in dieser Stimme hört er, dein Leben ist ein Groll in meinen Augen. Also was, wie kann das sein? Guck mal, was ich alles für dich tue. Und dann sagte Gott zu ihm, nein, all das, was du tust, tust du nicht für mich, das tust du für dich selbst, um dich selbst darzustellen. Es geht nur um dich dabei, nicht um mich. Und er hat sich mit diesen Werken geschmückt sozusagen. Das war für ihn so ein Schock, er war ja schon im Alter gewesen. Das hat ihn richtig wachgerüttelt, wo er gesagt hat, was mache ich? Ich tue das eigentlich unbewusst alles für mich selbst, um mich selbst darzustellen, um jemand zu sein vor den Menschen, um einen Ruf zu haben vor den Menschen. Das war krass. Und ich wünsche, dass keinem Gott von uns sowas sagt, dass du erbärmlich bist, dass du arm bist, dass du blind bist, dass du eigentlich entblößt bist. Du bist eigentlich nackt. Du denkst, du bist angezogen, aber du bist nackt. Ja? Und dann sagt er hier in Vers 20, ich stehe vor dir und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen. Also hier interessant auch in der Gemeinde, er steht vor der Tür. Er sagt nicht, hey, ich bin jetzt in deiner Wohnung, sie ist ein bisschen dreckig, hier müsst du ein bisschen aufräumen. Wenn du aufräumst, haben wir echt coole Gemeinschaft miteinander. Sagt er nicht, sondern er sagt, ich stehe vor der Tür. Er klopft an, er will wieder rein in die Gemeinde. Dieser satte Zustand, dieser reiche Zustand, dieses falsche Empfinden, das sie haben, diese Lüge, die sie leben eigentlich, ja, schließt Jesus aus. Jesus liebt es, in suchenden, hungrigen Herzen unterwegs zu sein. Der Geist Gottes liebt es, wenn wir suchend und hungrig sind, dann möchte er gerne wirken in unserem Leben. Ich habe mich dann gefragt, was ist, wenn ich zum Beispiel innerlich satt bin? Also so geht es ja uns vielleicht auch manchmal, wir sind so zufrieden. Und wie kann man eigentlich in einem dauerhaften Hunger bleiben? Und ich dachte so, kann ich das erzwingen? Ich kann mich ja nicht hungrig machen, richtig? Ich meine, es ist schon eine Unzufriedenheit in mir vielleicht, dass ich dann irgendwie Gott nicht so suche, mit ihm keine Gemeinschaft habe. Aber wie kann ich aktiv in so einen Zustand kommen, dass ich hungrig und suchen bleibe oder werde? Und ich habe gemerkt, das ist mir so aufgefallen, diesen Versen, Not ist eigentlich der Begriff. Not. Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder bin ich unfreiwillig in der Not, durch Sünde, durch Umstände, wie auch immer. Oder ich kann mir freiwillig eine Not auf die Schultern legen, durch den Willen Gottes. Ja? Als Salomon dann vor als König gewählt worden ist. Und dann sagte er, er hatte Angst gehabt. Er hatte plötzlich diese Not. Und dann sagte er, Herr, ich werde vor dein Volk ein- und ausgehen. Und wer bin ich, dass ich vor deinem Volk stehe? Und hat er viele Opfer gebracht und gebetet und so weiter und so fort. Und also er hat ein hungriges Herz aus. Die Aufgabe hat ihn hungrig gemacht nach Gott. Wenn jemand ins Fitnessstudio gehen will, er hat sich vorgenommen, ich gehe ins Fitnessstudio. Ich will jetzt wirklich, keine Ahnung, und ich ziehe das jetzt durch. Dann wird sich dieser Mensch mit Informationen beschäftigen eventuell. Mit Diäten beschäftigen. Wie kann ich richtig trainieren? Also die Aufgabe erzeugt auch einen Hunger. Das heißt, unsere Herzensausrichtung ist super wichtig, dass ich hungrig bleibe. Ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt nicht diesen Dienst hätte als Pastor zum Beispiel und nicht predigen müsste oder nicht Seelsorge oder wie auch immer, Gespräche und so weiter, was würde mich dann hungrig machen? Brauche ich dann das Gebet zum Essen? Ja, vielleicht, wenn ich Schwierigkeiten habe mit dem Bauch, mit dem Magen, ich habe eine Not, dann werde ich beten, Herr, schenke mir, dass ich einen Schluck runterbekomme. Seht ihr, wieder Not angetrieben? Ja? Aber was würde mich, ich brauche für die meisten Dinge in meinem Alltagsleben kein Gebet. Ich brauche zum Schlafen kein Gebet. Ich brauche kein Gebet, um auf die Toilette zu gehen. Ich brauche kein Gebet, besonders wenn ich sündigen will. Ich habe noch nie gehört, ja Vater im Himmel, heute würde ich gerne die Ehe brechen, hilf mir dabei. Geht auch nicht. Sünde vertreibt das Gebet. Also eine sündige Herzenshaltung funktioniert auch nicht. Aber sobald ich mich auf den Willen Gottes freiwillig ausrichte, durch das, was Jesus in meinem Leben getan hat, merke ich, Gebet wird plötzlich notwendig. Ja, Herr, deine Gemeinde bauen. Boah, wie mache ich das? Ich muss das Wort lesen. Ich muss beten. Ich muss Gott fragen. Hey, wenn da jemand in der Gemeinde Schwierigkeiten und Nöte hat, wenn jemand krank und leiden ist, wir müssen beten. Wir sind ja keine Ärzte. Wir wissen nicht jemanden. Das heißt, diese Aufgabe, für Menschen da zu sein, da lege ich mir eine Not freiwillig auf, die mich in die gebetssuchende Gemeinschaft mit Gott hinein zwingt. Und das ist gut für mich, weil das will ich eigentlich auch haben, weil ich habe meine alte Natur, die mal dagegen spricht. Oder stell dir mal vor, du müsstest heute, egal wer hier von uns, ich würde euch fragen, hey, nächsten Sonntag bitte kannst du ein Zeugnis geben? Da würdest du gleich anfangen, oh mein Gott, und du würdest beten. Glaub mir, du würdest beten. Die meisten von uns würden automatisch ins Gebet kommen. Und das ist das Problem, wir sind oft wie die Gemeinde in Laodicea. Wir sind schon satt, wir sind schon angekommen. Es gibt keine Herausforderung, es gibt keine Nöte, die ich mir freiwillig auferlegt habe, die mich in diese Gebetshaltung hineinbringen. Deshalb diese, ich habe schon so oft gedacht, auf deiner Seite hasse ich es, hier vorne zu stehen. Aber auf deiner Seite, Herr, wenn ich das nicht hätte, wie viel Gebetsleben habe ich dadurch gewonnen? Wie viel Wort habe ich dadurch gewonnen? Gemeinschaft mit Gott gewonnen. Jeder von uns hier, der im Dienst steht, in da, wo ihr steht, da besonders, wo eine Not entsteht, ihr habt so viel Reichtum bekommen und gewonnen. Ja, oder zum Beispiel, komm, wir sagen mal, liebe Gemeinde, wir gehen jetzt gemeinsam auf die Straße, lasst das Evangelium verkündigen. Wir würden alle aktiv anfangen zu beten, ausnahmslos. Alle. Seht ihr? Also man kann auch eine positive Not haben, indem man sagt, Herr, hier bin ich und ich möchte gerne mich dir zur Verfügung stellen, weil ich merke gerade, mein Leben erzeugt keine suchende Herzenshaltung. Mein Leben erzeugt keine Gebetshaltung. Ich brauche dich eigentlich gar nicht. Beim Zocken, junge Leute, ja, beim Zocken oder auch erwachsene Leute. Ja, Vater im Himmel, heute möchte ich, keine Ahnung, 10 Stunden CSGO zocken. Gib mir bitte Siege, ich möchte Goldener Rang, wie auch immer. Die jungen Leute haben diese Codesprache verstanden. Machen wir nicht. Das tötet unser Gebet. Wir brauchen das Gebet dafür nicht. Aber wenn es um den Willen Gottes geht, wenn es um sein Reich geht, da brauchen wir Gebet. Da kommen wir in eine Haltung, die uns suchend macht. Deshalb merke ich, beim Gebeten, beim Suchen geht es zuerst um die Ausrichtung des Herzens. Ja? Das Volk Israel, als es dann unterdrückt wurde von den anderen Völkern, da wurde die Ausrichtung des Herzens verändert. Da, wo die Arbeit nicht mehr wichtig war, wo es nicht mehr genug war, wo die Familien, das Vergnügen, wo die Sünde nicht mehr genug war, da wurde die Ausrichtung des Herzens verändert durch diese Not, durch diesen Druck. Und dann hat Gott reagiert. Dann hat Gott gesprochen. Und dann hat Gott gewirkt. In Sprüche 8, Vers 17 heißt es, ich lese noch 3 Verse vor, einfach zum Abklingen. Ich liebe, die mich lieben und die mich eifrig früh suchen, finden mich. Das Wort eifrig heißt auch früh. Ja, ich liebe, die mich lieben und die mich eifrig suchen, finden mich. Im Neuen Testament lesen wir auch, dass er auch die liebt, die ihn nicht lieben. Psalm 105, Vers 4. Frag nach dem Herrn und nach seiner Macht, finde ich auch schön. Frag nach dem Herrn. Frag nach dem Herrn in all unseren Lebensentscheidungen, in unseren Lebensentscheidungen. Frag nach, aber nicht nur nach dem Herrn, auch nach seiner Macht, nach seiner Wirkung, nach seinem Eingreifen. Sucht sein Angesicht alle Zeit. Alle Zeit, zu jeder Zeit. Suchen der Herzenshaltung. Jeremia 29, Vers 12. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr vom ganzen Herzen, also Herzausrichtung, vom ganzen Herzen nach mir verlangen werdet. Das ist eine Bedingung bei Gott. Das ist das Muster, das ich immer wieder finde. Ihn suchen, nach ihm verlangen. Und Gott versucht durch Lebensumstände immer wieder dieses Herz in uns zu erzeugen, dass wir vom ganzen Herzen sagen, Herr, ich will dich jetzt haben, ich brauche dich. Und dann heißt es in Vers 14, und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und ich werde euer Geschick wenden. Er wird unser Geschick wenden. Gott selbst wird plötzlich ein Eingreifen in unserem Leben durchführen, wo sich Dinge verändern werden, wo eine Führung passieren wird, wenn wir Gott in dem ganzen Herzen suchen. Wie ist unsere Herzenshaltung? Sind wir in der suchenden Haltung? Bin ich in der suchenden Haltung? Ich persönlich frage mich das auch. Bin ich satt geworden? Bin ich eigentlich erbärmlich, blind und entblößt? Ja? Was kann ich tun? Welche Schritte kann ich in meinem Leben tun, um abhängig von Gott zu werden? Welche Aufgaben kann ich tun, um abhängig von Gott zu werden? Das möchte ich uns heute mitgeben, weil ich glaube, dass wenn wir als Gemeinde, die wir auf dem Weg sind, die wir Jesus nachfolgen wollen, müssen unbedingt suchend und hungrig bleiben, müssen immer Gott fragen, Herr, was willst du eigentlich? Wo willst du uns haben? Ja? Wo willst du uns, wie willst du uns führen? Wie willst du, dass wir wachsen? Wie willst du, dass wir Menschen erretten? Wie willst du, dass die Gemeinschaft unter uns, wie wir es heute gehört haben, enger wachsen kann. Herr, wir können das nicht aus menschlicher Kraft tun. Wir müssen es von Gott erbeten und von Gott ersuchen. Hungrig bleiben als Gemeinde. Amen. Das möchte ich uns gerne mitgeben. Das hat mich so auch angesprochen. Das waren so meine Gedanken, die ich so ein bisschen rausgezogen habe aus der Konferenz, obwohl das nicht so konkret vorgekommen ist. Aber wir haben halt dort über Ideale gesprochen. Und ich finde, ein suchendes Herz betet doch nur und sucht doch nur, weil es noch auf dem Weg ist. Wenn ich das Ideal erreicht habe, besuche ich nicht mehr und bete ich auch nicht mehr. Das heißt, eine Gemeinde auf dem Weg ist immer eine suchende und betende Gemeinde. Ich möchte gerne beten. Herr Jesus, danke, dass du zu uns sprichst. Danke, dass du, dass dir unser Herz wichtig ist und dass du uns nachhilfst durch Nöte, durch Schwierigkeiten. Danke, dass du unsere Lebensumstände veränderst, weil du uns liebst und weil du unsere Herzen gewinnen willst und weil dir unsere Seele wichtiger ist als die Gemütlichkeit auf dieser Erde. Du möchtest uns zu dir ziehen, zu uns zu dir führen. Und ich danke dir, Herr, für all die Schwierigkeiten, die wir gerade in dieser Welt haben, Herr. Und ich bitte dich vom ganzen Herzen, dass du an unseren Herzen rüttelst, Herr. Und dass du uns deinen Boten, deinen Dienern das Herz gibst, das Evangelium in diese Schwierigkeiten, diese Nöte hineinzurufen, Herr. Erfülle uns mit der Kraft und Macht deines Heiligen Geistes, dass wir dies tun können und sehen können, Herr, wie du dich verherrlichst und wie du Menschenherzen zu dir ziehst und sie errettest. Herr, verändere uns, mach uns suchend und hungrig. Im Namen Jesu. Amen.